Horcher mal. Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten. Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir waren letzte Woche hier zusammengesessen und haben über die rechtsradikale Demo in Nürnberg gesprochen, die am 30. Juni hier stattgefunden hat. Und dieser Podcast hat ziemlich weite Kreise gezogen. Also es war mit Abstand unser erfolgreichster Podcast.
Erfolgreich in Anführungszeichen, ein trauriges Thema, der Antisemitismus, der zunimmt, aber offenbar hat es viele Menschen interessiert, was man ja dann auch wieder positiv interpretieren kann, das Thema bewegt nicht nur uns.
Genau, und deshalb haben wir uns auch entschieden, heute nochmal ein bisschen in das Thema einzusteigen, weil ja auch immer mehr Fakten oder Informationen durchsickern und für mich persönlich ist immer noch nicht klar, wie die Polizei jetzt eigentlich mit diesem Thema umgehen will. Auch die Stadt Nürnberg wird ja im Moment steht ziemlich unter Beschuss von dem, unter anderem von dem Aktionsbündnis Nazistopp, die der Stadt vorwerfen, einfach viel zu wenig zu unternehmen. Ich habe auch noch mit einer Kollegin gesprochen, die aus Südthüringen stammt und die dort, also aus in der Nähe von Thema. Thema hat ja auch ein bisschen traurige Berühmtheit erlangt mit den Rechtsrock-Festivals, das die Gemeinde nicht verhindern konnte. Und dort gibt es eine Initiative, die versucht, dort auch einerseits aufzuklären und auch Widerstand zu leisten. Und diese Kollegin hat mir geschrieben, sie hat sich da die Bilder angeschaut und also war sehr verwundert, dass in Nürnberg man sich nicht mit diesen Personen auseinandergesetzt hat, weil es wäre alles ganz klar erkennbar gewesen. Also eine Angela Schaller, die in der Szene total bekannt ist und wenn man das mal googelt, dann stößt man auf wirklich eher unangenehme Seiten. Die hat diese Demonstration hier angemeldet. Das ist die Freundin von einem rechtsradikalen Musiker und auch ja in anderer Hinsicht auftretenden Menschen, den Axel Schlimper. Und das ist der LKW, der auf diesen Fotos von Nürnberg zu sehen ist. Also auch der scheint in Kreisen, die sich mit rechtsradikalen Umtrieben auseinandersetzen, durchaus bekannt zu sein. Und dann fällt auch noch der Name, der hier hinlänglicher schon bekannt ist, Gerhard Ittner, der ja eigentlich nirgendwo fehlt. Der war jetzt in Nürnberg nicht dabei, weil er, glaube ich, zurzeit gerade eine Haftstrafe noch absitzen muss, die insgesamt 1,5 Jahre waren. Aber er ist nachweislich, gibt es auch Videos im Netz, ein sehr guter Freund von der Angela Schaller, die diese Demo hier angemeldet hat.
Also ich kann das alles gut nachvollziehen, all diese Einwände. Und klar kann man hinterher sagen, das Ordnungsamt der Stadt, das ist ja immer die erste Anlaufstelle, wenn es ums Genehmigen einer Demonstration geht, hätte anders handeln müssen. Aus dem Ordnungsamt der Stadt ist zu hören, ja, wir haben mit der Dame, die Demonstration beantragt hat, gesprochen. Und die wusste wohl sehr genau, auf welchem schmalen Grat sie wandert, so wie es formuliert war, gegenüber dem Ordnungsamt der Stadt, sei es nicht zu beanstanden gewesen. Also das ist eine ganz schwierige Situation, weil ja die Meinungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit zu Recht bei uns hierzulande ein sehr, sehr hohes Gut ist, sehr grundgesetzlich geschützt. Deswegen glaube ich schon, dass man auch Menschen, die man jetzt politisch nicht auf seiner Linie verbuchen mag, das Recht zugestehen muss, zu demonstrieren. Es ist dann heikel, wenn diese Menschen aufmarschieren buchstäblich und durch eindeutige Gesten, wie eben beispielsweise den Hitlergruß, der ja gezeigt wurde hier in Nürnberg, bewusst provozieren. Es hat ganz, ganz viele Facetten. Ich glaube, das Hauptproblem an der Demo, wir hatten das ja vergangene Woche auch schon mal andiskutiert, ist in der Tat, dass es eben nicht so war, wie es immer vorher war, in den Jahren zuvor, dass der Widerstand sozusagen aus der bürgerlichen Gesellschaft von Antifa, von Nazi-Stopp, von Bündnissen gegen Rechts und Rechtsextremismus sich formiert hat. Deswegen ist die Aufregung jetzt so groß. Und der zweite Punkt ist eben, weil die Polizei ja nicht so eingeschritten ist, wie sich's manche hätten gewünscht. Ob sie das hätte gedurft hätte, ist eine ganz andere Frage. Also ich glaube, man muss diese Demonstration mal so hinnehmen. Es wird wahrscheinlich noch weitere geben, befürchte ich, die von ähnlichen Menschen beantragt werden. Man muss damit leben. Man muss sich vielleicht auch bewusster dagegen zur Wehr setzen. Das ist dieses Mal unterblieben in Nürnberg. Und ja, ich vermisse also, auch klare Stimmen, muss ich auch sagen.
Ja, genau,
also das ist der Punkt, der mich irritiert. In Nürnberg ist ja nur wirklich immer wieder zu hören, wir sind die Stadt, die gegen rechte Umtriebe sehr früh den Finger hebt. Wir sind die Stadt der Menschenrechte und des Friedens. da hätte ich mir schon von der Stadtspitze noch deutlichere Botschaften gewünscht. Und vielleicht auch mal, auch das ist ja was, was man mal sagen kann, Mensch, unter Umständen haben wir nicht genau genug hingeguckt. Wenn das so war, dann kann man ja sowas einräumen, versteht jeder Mensch. Wenn es nicht so war, umso mehr ein Grund zu sagen, okay, das wird uns nicht mehr passieren. Wir mobilisieren beim nächsten Mal die Gegner, sozusagen nicht das Feld den Rechtsradikalen und Rechtsextremen zu überlassen. Also da glaube ich schon, da ist dieses Mal einiges unterblieben.
Ja, ich glaube, man würde sich es zu leicht machen, wenn man jetzt an dem Ordnungsamt die Kritik nur am Ordnungsamt die Kritik anbringen würde. Vielleicht auch zur Erläuterung für unsere Zuhörer. Also die Demonstration wurde angemeldet unter dem Titel Freiheit für alle politischen Gefangenen für die Abschaffung des Paragraphen 130 Strafgesetzbuch. Und das ist der Paragraph gegen die Volksverhetzung. Und es wurde ja vom Ordnungsamt auch gesagt, auf Nachfrage in den Nürnberger Nachrichten, dass solche Demonstrationen unter genau dem gleichen Titel auch schon aus dem linken Spektrum genau in der Form angemeldet wurden. Also ich glaube, der Aspekt, dass diese Demonstration genehmigt wurde, der ist per se jetzt noch nicht, macht es noch nicht angreifbar.
Genau, sehe ich auch so.
Andererseits wird ja im Moment auch ein bisschen verwiesen auf eine Demonstration, die im Mitte Februar in Dresden stattgefunden hat. Da war dann dieser bereits genannte Gerhard Ittner als Redner dort und da hat die Polizei, nachdem die Versammlung das Deutschlandlied die erste Strophe gesungen hat, haben die schon mal gleich den Strom abgedreht und dann ist Ittner noch ein bisschen ausfällig geworden mit Worten und daraufhin haben die versucht, ihn festzunehmen, respektive haben die Versammlung aufgelöst. Ich zitiere bloß noch mal ganz kurz, auch aus den Nürnberger Nachrichten, dass ein Alfred S. auf die Ladefläche des LKWs sich gestellt hat, streckte den rechten Arm mit flacher Hand stramm in die Luft und behielt die Pose einige Sekunden lang bei. Ein anderer Redner brüllte ins Mikrofon, er würde, Zitat, den Juden gerne das Maul stopfen. Eine Oberfränkin verkündete auf der Bühne unverhohlen, dass die Vergasung der Juden in der NS-Zeit eine Erfindung des bolschewistisch-zionistischen Juden gewesen sei.
Absolutes No-Go, sind natürlich Sätze, die angreifbar sind, die anklagbar sind aus meiner Sicht auch. Also Holocaust-Leugnung ist beispielsweise ein Straftatbestand. Hier muss aus meiner Sicht die Staatsanwaltschaft tätig werden, wenn die Polizei Anzeige erstattet hat. Entzieht sich momentan alles meiner Kenntnis auch da. Was ich vorhin über die Stadtspitze gesagt habe, sage ich jetzt nochmal über die Polizeispitze. Hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der Polizeipräsident von Mittelfranken oder ein von ihm benannter Führungsbeamter sich hinstellt und zu diesem Vorgang explizit Stellung bezieht. Und zwar deutlich früher, als es vielleicht jetzt noch passieren wird. Da wundere ich mich immer, dass man sich so zurückhält. Es ist ja völlig unverdächtig, dass die Polizeispitze natürlich genauso unerfreut ist über diese Demonstration wie die Stadtspitze. Und mein Gott, man kann es doch dann auch mal ganz klar öffentlich sagen und sozusagen Kante zeigen. Und wenn der Polizeipräsident sagt, liebe Leute, ich weiß, dass das schwierig ist, aber wir können da kein Verbot aussprechen, weil und dann gute Gründe nennt, ja, dann versteht es doch auch jeder. Und so ist es immer dieses, ja, ich sag mal, diese Mauer des Schweigens, die ja quasi dann auch den Verdacht nähert, naja, vielleicht sind doch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden. Und es ist für mich völlig unverständlich, warum man das tut, was da der taktische Hintergrund ist. Ich würde mir da ein offensiveres Vorgehen wünschen, ein Zusammenrücken der gesellschaftlichen Kräfte und dann wäre das Ganze, finde ich, von der Diskussionsebene wesentlich einfacher.
Würdest du sagen, oder es gibt ja so bestimmte Stimmen, die sagen, naja, das ist auch Ausdruck einer veränderten Stimmung in diesem Land. Das kommt jetzt eher aus einer anderen Ecke, also im Prinzip die Thematik Flüchtlinge, Asylthematik und so weiter und so fort, was ja wirklich unbestritten die Landschaft, die politische Landschaft hier verändert hat, auch die Diskussionslage verändert hat. Würdest du das bestätigen wollen, dass wir insgesamt vielleicht solchen Thesen inzwischen ein deutlich höherer Teil der Bevölkerung solchen Thesen näher steht und vielleicht da durchaus vorbeiläuft und sagt, naja, so Unrecht haben die ja gar nicht?
Also da würde ich mich ganz, ganz entschieden dagegen zur Wehr setzen. Wir haben eine Flüchtlingsdiskussion mit verschiedenen Haltungen in der Gesellschaft. Das Thema Zuwanderung wird, glaube ich, von der Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich anders gesehen als beispielsweise von mir und von dir. Das ist korrekt, aber daraus abzuleiten, dass ein rechtsradikales, rechtsextremes Umfeld und die Thesen, die aus diesem Umfeld stoßen oder kommen, auf eine höhere Akzeptanz stoßen, das wäre ja ganz, ganz schlimm. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke schon, dass der gesellschaftliche Konsens nach wie vor sehr breit ist, wenn es gegen Rechtsextremismus, gegen Rechtsradikalismus geht und würde mir wünschen, dass sich das auch nie verändert. Und ich persönlich trenne es von der Zuwanderungsdebatte. Da ist es tatsächlich so, dass die Stimmung, wenn man so will, gekippt ist im Laufe der letzten Jahre. Das begründet ja nicht zuletzt den Erfolg der mittlerweile größten Oppositionspartei im Bundestag. Die AfD ist nur deswegen so stark, weil sie dieses Zuwanderungsthema offenbar antizipiert hat, sozusagen die Stimmung vieler Wählerinnen und Wähler richtig eingeschätzt hat und damit auf Stimmenfang gehen konnte. Aber da sehe ich dann schon nochmal eine Schmerzgrenze nach ganz rechts außen und ich hoffe, dass die auch so gewahrt wird. Die sehe ich innerhalb von Teilen der AfD übrigens nicht, aber in der gesamten Gesellschaft glaube ich sehr wohl, dass das noch ein Unterschied ist.
Und was sich jetzt im Moment so ein bisschen abzeichnet, ist ja auch, dass die Linie, die die CSU fahren wollte, also so neben der CSU keine Partei, die rechts neben der CSU stehen kann, dass dieses Konzept völlig fehlschlägt. Also die AfD ist ja jetzt auch in Bayern bei, glaube ich, 14%, liegt damit gleich auf mit den Grünen, zumindest bei den Umfragen vor der SPD, 12% die SPD noch, aber auch die CSU verharrt bei ihren, je nachdem welches Institut gerade die Zahlen bekannt gibt, zwischen 39% und 40%, was ja für Söder eigentlich ein desaströses Ergebnis wäre.
Das wäre sein politisches Aus, wenn er 39% oder 40% bei der Landtagswahl holt, bin ich fest davon überzeugt. Das wird die Partei, die CSU, sich nicht bieten lassen. Wäre das Ende des Ministerpräsidenten Markus Söder, das wäre dann eine sehr, sehr kurze Amtszeit, auf die er zurückblicken könnte. Also das ist ihm auch sehr bewusst. Deswegen ist Markus Söder ja komplett umgeschwenkt. Er hat sich von sich selbst distanziert. Asyltourismus
sagt er nicht mehr
zu seinem Vokabular beispielsweise. Er ist
aber wie lächerlich ist das denn?
Ja, naja, man kann ja immer sagen, aus Fehlern lernen, vielleicht oder sehr wahrscheinlich kann das auch Markus Söder. Wäre ja zu begrüßen, wenn er es denn täte. Horst Seehofer und sein Standing innerhalb der CSU ist komplett gekippt. Selbst die Mehrheit der CSU-Wähler hält von diesem Bundesinnenminister, der ja CSU-Parteichef ist, nicht mehr allzu viel. Also für den wird es, glaube ich, ganz, ganz eng, sich die nächsten Monate im Amt zu halten. Also da ist innerhalb der CSU eine Bauchlandung erfolgt, wie sie nicht schlimmer und schmerzhafter hätte sein können. Und jetzt ist man so ein bisschen am Zurückrudern. Also Söder und die Landes-CSU, glaube ich, die haben die Lektion schon gelernt. Horst Seehofer hat sie, meine ich, noch nicht so richtig verinnerlicht.
Wobei eine gewisse Unaufgeregtheit ja festzustellen ist, also jetzt mit den Schiffen, die im Moment Flüchtlinge aufgenommen haben und man jetzt eigentlich, fand ich zumindest persönlich, relativ unaufgeregt in 50er-Paketen gesagt hat, okay, Länder müssen die aufnehmen. Das ist sicherlich keine Lösung auf Dauer, aber im Prinzip versucht man sich scheinbar europäisch zusammenzuraufen, so gut es geht, ganz, ganz schwierig, ganz
klar. So ist es so. Es ist im Grunde ein Sieg auf der ganzen Linie für Angela Merkel. Da kann die CSU noch so oft dagegenhalten und sagen, sie hätten sich durchgesetzt, Pustekuchen. Tatsächlich ist sowas wie eine europäische Lösung erkennbar. Natürlich nicht, wenn man auf Viktor Orban und ähnliche Problemfälle blickt, die sozusagen selber autoritär populistisch ein Regime beeinflussen und führen. Aber ein Konsens bei den anderen europäischen Ländern ist momentan erkennbar, wie du sagst, im kleinen Stil. Es ist sozusagen ein pragmatischer Umgang mit dem Thema Zuwanderung die letzten ein, zwei Wochen zu verspüren gewesen. Da muss man gucken, wie es Pendel ausschlägt. Es sind ja immer wieder Einzelereignisse, die sowas zum Kippen bringen. Momentan diskutieren wir über diese, von vorn bis hinten sozusagen missglückte Abschiebung des vermeintlichen ehemaligen Leibwächters von Osama Bin Laden. Also auch da werden ja Dinge durcheinander gewirbelt, wie es schlimmer nicht geht. Sowas beeinflusst den Diskurs wieder. Aber ich glaube, grundsätzlich haben die demokratischen Kräfte verstanden, vor allem die CSU auch, so wie es lief die letzten Wochen, voll draufzuhauen beim Thema Flüchtlinge und Zuwanderung, ist es nicht sonderlich konstruktiv für die Wahlstimmung.
Ja, und auch der bayerische Innenminister Herrmann hat ja eine Pressekonferenz gegeben, da ging es ja um diese Grenzüberwachung und die Kontrollen, die durchgeführt werden. Und Roland Englisch hat es ja, unser Korrespondent in München, hat es ja sehr, sehr schön beschrieben, wie hart sich Herrmann ja auch selbst getan hat, um zu erläutern, was jetzt da eigentlich passiert. Das hat nämlich mit Flüchtlingen gleich null zu tun. Also werden kaum welche aufgegriffen. Dann kommt noch hinzu, dass die Bundespolizei weiterhin zuständig bleibt. Also doppelt und dreifach Arbeit, die man sich gerade macht. Kann man sagen, zum Glück kommen ja eh nicht viele Flüchtlinge, die man behandeln müsste, in Anführungsstrichen. Aber der Nutzen ist eigentlich ganz klar, es geht um Kriminalität. Da bringt es einen Nutzen. Und das sind ganz triviale Dinge, wo, glaube ich, auch kein Bürger sich dagegen verwahren würde.
Da kann man ja nichts dagegen sagen. Es ist halt nur mal gut, dass diese Lügenstory Münchhausens Ausmaß ist, mal endlich ein Ende hat. Also jeder von uns, der in Urlaub nach Österreich fährt, weiß doch genau, wie er sich verhalten muss, um eben nicht beispielsweise vor Bad Reichenhall in die Grenzkontrollen zu kommen. Ich fahre schlicht und einfach eine Ausfahrt vorher von der Autobahn raus über einen kleinen Grenzübergang und fahre dann wieder auf die Autobahn drauf. Und kann man doch kein Mensch der Welt erzählen, dass ein Schleuser oder Flüchtling, der um jeden Preis hier nach Deutschland will, nicht schlau genug ist, um diese ja nicht sonderlich ausgefeilte Taktik selbst anzuwenden. Also Quark, diese drei Grenzzugänge abzusichern, die an der Autobahn sind, das ist eine Alibi-Lösung, die in der Tat dann, und das ist wenn man so will, willkommener Nebeneffekt, mit dem kann ich auch gut leben, einige Kriminelle daran hindert, hier ins Land zu kommen, beziehungsweise eben dazu führt, dass die aufgegriffen werden. Genau. Das ist okay, wenn man das so kommunizieren würde, hätte wahrscheinlich kein Mensch ein
Problem mit diesen Kontrollen. Genau, weil wir die Aufregung gleich null. Ja, damit sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema Symbolpolitik und
da muss ich jetzt... Thema. Nachdem wir nicht mehr über den Club reden, ist die Symbolpolitik zum Lieblingsthema geworden.
Die bietet mir eine gute Gelegenheit, dich nochmal ins Spiel zu bringen, wenn wir in der Fußballsprache bleiben wollen. Nämlich, es ist schon eine geraume Zeit her, aber es hat deine Frau betroffen sehr stark, aber damit auch deine Familie letztendlich, die da in den Mittelpunkt ein bisschen rückte, nämlich von massiver Kritik und nicht bloß Kritik, sondern wirklich hasserfüllten Mails und Anrufen. Es ging um der missglückte Versuch der Abschiebung von Asif N. Und das ist ja jetzt im Mai 2017 war das, also jetzt über ein Jahr her. Und letzte Woche, glaube ich, fand jetzt ein Prozess statt. Da ging es um einen Menschen, der sein Fahrrad zwischen die Polizei und den Demonstranten oder die Polizei durch das Hineinschieben seines Fahrrads gehindert hat am Einsatz. Und du hast diesen Prozess beobachtet, weil du natürlich ein Stück weit auch persönlich betroffen bist und weil deine Frau als Zeugin geladen
war. Nicht nur, es waren zwei Kollegen aus dem Haus dort und war für mich auch der Grund hinzugehen. Einerseits tatsächlich meine Frau, die damals eben Berichterstatterin war, weil sie in der Online-Redaktion gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt dieser Demonstration. Der zweite Kollege war der Leiter unserer Bildredaktion, Michael Matejka, der auch bei diesem Einsatz war. Und beide wurden in den Zeugenstand berufen. Sehr ungewöhnlich, dass wir Journalisten im Zeugenstand stehen, dass dann zwei von einer Zeitung das gleichzeitig tun, kann ich mich nicht erinnern. Das war für mich der Grund, mit aufs Amtsgericht zu gehen. Es war sehr spannend, weil die Amtsrichterin was getan hat, was aus meiner Sicht jetzt, ich bin juristischer Laie, mit dem Prozess selber eigentlich gar nichts zu tun hatte. Dieser Demonstrant mit dem Fahrrad, der ist verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe letzten Endes, also zu einer Freiheitsstrafe ausgesetzt auf Bewährung, auch weil er schon vorbestraft war. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das, ich will nicht sagen unstrittig war, aber darum ging es wirklich nur am Rande. Es war im Grunde ein Aufrollen der ganzen Begebenheiten rund um Asif N, weil beispielsweise jetzt weder der Leiter unserer Bildredaktion noch meine Frau diesen Fahrraddemonstranten überhaupt wahrgenommen haben. Also die wurden befragt, aber es war ganz klar, dazu können sie eh nichts sagen. Aber es war eben eine Einschätzung des Vorgangs, die sehr interessant war, weil da eben wieder mal klar wurde, wie die ganze Zeit bei Asif N, dass die Schilderung von Zeugen, unabhängigen Zeugen jetzt, das würde ich mal für Journalisten reklamieren, und Polizeibeamten teilweise diametral auseinandergehen bei dem, was die da gesehen haben. Und das ist schon spannend. Also mir ist sozusagen das sehr, sehr rätselhaft, wie Menschen ein Geschehen so unterschiedlich bewerten können, wie das im Fall dieser Abschiebeaktion ASFN war. Also da ist von linksautonomen Kräften in größerer Anzahl die Rede gewesen, von der Polizei, die Zeugen, auch die außerhalb unserer Tageszeitung, andere unbeteiligte Zeugen, die da waren, haben diese Linksautonomen beispielsweise nicht wahrgenommen. Es ist von relativ rüden Zugang der Polizisten die Sprache gewesen, hat die Polizei ganz anders geschildert. Also das ist für mich wirklich interessant. Offenbar, so kann man das ja vielleicht wohlwollend bewerten, ist die Wahrnehmung in einer Situation eine höchst unterschiedliche, obwohl genau dasselbe Geschehen sich vor den Augen abspielt.
Ja, wir erleben ja ganz aktuell eine ganz ähnliche Situation, genau. wenn man sich das, also das kennen wir jetzt nur aus den Medien. Wir können auch nur nachlesen, was sich hier vor unseren Augen ein bisschen abspielt. Es geht um diesen Vorfall in Bonn, als ein jüdischer Professor am 11. Juli von einem Deutschen mit palästinensischen Wurzeln angegriffen wurde. Und also was schon mal sehr, ich finde es ja sehr skurril, also er muss ja eine Kippa getragen haben, wenn ich das so alles richtig mitbekommen habe. Und die Polizei rückt an und verwechselt das Opfer mit dem Täter.
Das ist schon mal schräg.
Und schlägt diesen jüdischen Professor. Und die Polizei gibt es aber zumindest zu und nennt es dann auch ein schreckliches und bedauerliches Missverständnis im Einsatzgeschehen, für das ich bei dem betroffenen Professor ausdrücklich um Entschuldigung gebeten habe, hat er in dem Fall die Bonner Polizeipräsidenten gesagt. Aber dann wird es ja wiederum noch schräger, weil es heißt dann in einer Pressemitteilung, dass dieser Professor sich trotz Aufforderung, er wäre nicht stehen geblieben und hätte sich gewehrt.
Genau.
Und dieser Professor, der geht jetzt auch an die Öffentlichkeit und sagt, ich war nicht zu 100%, sondern zu 500% passiv. Und er sei dann später von den Polizisten belehrt worden, don't get in trouble with the German police. Also
das ist schon ein echt deutschen dicker Polizei Hund. Also, ist ja auch wieder eine Frage, wem schenke ich Glauben? Auch da haben wir wieder zwei Aussagen, die sich extrem widersprechen. Ich behaupte immer, warum sollte dieser Mann, dieser jüdische Professor sozusagen die Öffentlichkeit belügen, hat er eigentlich wenig Grund dazu. Wenn das so war, dass ihn die Polizei so angegangen hat, verbal jetzt, dann muss ich natürlich sagen, geht überhaupt nicht und ist eigentlich nur zum Fremdschämen. Also was fällt einem zur Neutralität verpflichteten Polizeibeamten ein, so einen Satz zu sagen? Also natürlich will der Mann keinen Ärger mit der deutschen Polizei. Er wollte halt sein berechtigtes Anliegen vortragen. Und so wie ich das gelesen habe, wie du sagst, man kann sich nur auf das kaprizieren, was veröffentlicht wurde von anderen Medien, war es ja so, dass der sozusagen mühselig versucht hat, dann Anzeige auch zu erstatten, genau, was ihm ja eben dann versucht worden ist, auszureden. Und wenn dem so war, in aller Vorsicht, ist es total schräg, finde ich. Wenn ein Opfer sozusagen Schwierigkeiten hat, Anzeige zu erstatten, dann gibt es dafür für mich keine hinreichende Begründung. Und vielleicht sollte das Ganze, man muss es nicht überbewerten, aber unter Umständen Anlass sein für eine Diskussion. Und die finde ich sehr wichtig. Polizei ist ein Teil unserer Gesellschaft, auch wenn sie uniformiert in der Regel durch die Straßen zieht, dass wir uns über das Verhältnis nochmal grundsätzlich austauschen. Ich meine jetzt mit wir, die Politik und die Polizei und die Öffentlichkeit. Ich habe bei den Eindruck, dass das Thema Polizei und Öffentlichkeit ist eins, da darf man gar nichts sagen, sonst ist man gleich in einem ganz, ganz bösen Eck und lasst die Polizei und die Ordnungshüter in Frieden. Die haben unheimlich viel Stress zu ertragen, überhaupt keine Frage. Die werden teilweise völlig zu Unrecht angegriffen, müssen sich Gefahren für den Körper aussetzen. Also großen Respekt vor dem Beruf und trotzdem sage ich, muss man mal über die Rolle diskutieren dürfen. Und das hat für mich in den letzten Jahren, finde ich, viel zu selten stattgefunden.
Ja, das ist sicherlich so, dass das ist ja keine Pauschalkritik an der Arbeit der Polizei, sondern überhaupt nicht. Und die Befürchtung besteht halt ein bisschen, dass es nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass es vielleicht schon, also ich meine, gibt sicherlich, ist ja auch unbestritten, einen Chorgeist bei der Polizei, aber dass man aufpassen muss, wann und wo da Grenzen einfach überschritten werden.
Genau.
Und ich glaube, die Polizei tut sich auch selbst überhaupt keinen Gefallen, wenn sie so eine Diskussion versucht zu unterbinden, respektive einfach ein Unwohlsein bei den Menschen bleibt, wenn solche Meinungen so völlig absolut, unterschiedlich dargestellt werden. Und wie du sagst, gibt ja wirklich normalerweise keinen Grund für diesen Professor in irgendeiner Form jetzt da was sich aus den Taschen zu ziehen oder irgendwas vorzulügen. Er hat keinerlei Gewinn davon, keine Vorteile. Genau, also
ist kein Benefit erkennbar. Und ich finde das, ich sage das ganz bewusst, für jeden Berufsstand wichtig, über die Rolle zu reflektieren. Bei uns Journalisten, kann mich gut erinnern, lief das vor einigen Jahren tatsächlich ja unfreiwillig los. Das war der Beginn der Lügenpresse-Diskussion. Und ich finde, wir haben dann ziemlich intensiv und lang über unseren Berufsstand reflektiert. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig und es war ein Prozess, der hat nicht jedem gefallen. Wir haben uns da mit Kritikern auseinandergesetzt. Wir beispielsweise hier bei den Nürnberger Nachrichten haben den Dialog mit diesen Menschen auch gesucht, die uns teils wüst beschimpft haben. Und ja, das waren schwierige Abende. Das waren Abende, wo man auch mit einem Unwohlsein hinging, weil man wusste, man wird erstmal beschimpft und ganz ehrlich, hinterher war es so, dass es eben dann keine wüsten Beschimpfungen war. Es war ein Austausch. Da waren ein paar Menschen dabei, mit denen wir uns nicht einig wurden. Mit vielen anderen hat allein das Miteinander diskutieren zu einem deutlichen Aufeinanderzugehen geführt. Und das finde ich ganz wichtig, dass man so einen gesellschaftlichen Diskurs führt. Und ich würde den, ehrlich gesagt, auch, wenn ich das sagen darf, der Polizei anraten, sich da in der Öffentlichkeit mal zu spiegeln. Und was auch immer dabei rauskommt, weiß ich nicht, aber es wäre eine lohnenswerte Diskussion.
Es wäre das perfekte Schlusswort gewesen.
Wenn du nicht weitermachen wollen würdest.
Ja, du ja auch, weil du hast vorhin noch ein Thema angesprochen. Das passt jetzt überhaupt nicht rein. Ach, du musst mir auch noch was fragen, okay. Aber jetzt frage ich erst noch mal was oder ich sage noch mal was, weil wir vorhin kurz drüber gesprochen haben. Es wurde ja heute über das Volksbegehren, also die Zulässigkeit des Volksbegehrens gegen oder zur Einführung einer Obergrenze für den Flächenverbrauch in Bayern, also gegen den Flächenfraß. Da wurde heute entschieden, es sind 50.000 Unterschriften ja schon innerhalb kürzester Zeit gesammelt worden, aber der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat jetzt den Antrag des Aktionsbündnisses gestoppt.
Vollkommen zu Recht, wie ich finde. Also es waren rein formale Gründe, die Richter ins Spiel brachten und darüber regen sich jetzt auch wieder viele auf, dass das gestoppt wurde. Das finde ich jetzt juristisch total korrekt. Interessant ist ja die politische Diskussion, die sicher nicht beendet ist mit der heutigen Entscheidung. Also die Frage, wie geht man mit Flächen um? Das ist ja eine, die jeder für sich selber beantworten kann. Meine Antwort ist eine glasklare. Wenn ich an den Autobahnen durch diesen wunderschönen Freistaat fahre, dann ärgern mich schon mal rechts wie links die hässlichen Gewerbegebiete, die wie Pilze aus dem Boden schießen, mit dem vollkommen zu Unrecht verwendeten Begriff Park, Gewerbepark, da und dort versehen sind. Und
von Park ist nichts zu sehen.
Nichts zu sehen vom Park, im Gegenteil, es ist Beton versiegelt pur. Und
aber die Staatsregierung will das ja, das ist ja ganz im Sinne der Staatsregierung, absolut. Die ja sagen, an den Autobahnen, da könnt ihr machen, was ihr wollt, da werden wir zukünftig sogar noch die Hürden senken,
so damit ist ihr noch es leichter ausweichen könnt. Ganz im Sinne der Staatsregierung, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, nur weil es im Sinne der Staatsregierung ist, muss es ja noch nicht im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung sein. Deswegen glaube ich sehr wohl an die politische Dimension dieses Urteils. Wir werden über Flächenfraß in Bayern diskutieren. Wir werden es jetzt im Landtagswahlkampf, bin ich fest davon überzeugt, sehr intensiv tun, weil
die haben ja die
Bund Naturschutz und alle anderen
die haben das schon angekündigt, dass sie das jetzt
in die politische Diskussion und, tragen werden. Du bist ein Stadtrat in Bad Windsheim und ihr müsst ganz oft über neue Flächen, Gewerbeparks und Wohnbebauung entscheiden. Gibt es bei euch einen Maßstab? Also meine These ist ja, dass der Kommunalpolitiker als solcher, das meine ich nicht despektierlich, tendenziell ja ein Freund des Kirchturmdenkens sein muss, weil er ja für seine Kommune sich einsetzen muss. Gibt es da bei euch sozusagen, gibt es so eine Obergrenze in eurem Gedankengut oder sagt ihr, nee, wenn das gut ist, dann weisen wir sozusagen jedem ansiedlungswilligen Unternehmer die Fläche zu, die er haben will. Wie geht man in Bad Windsheim damit um?
Also du stichst bei mir persönlich sozusagen in ein Wespennest, nämlich in das Familiäre. Meine Frau ist sehr stark auch im Naturschutz engagiert und von der darf ich mir regelmäßig anhören lassen, welche schwachsinnigen Entscheidungen wir im Stadtrat und ich im Speziellen natürlich mitgetroffen habe, wenn ich die Hand auch dafür hebe. Und das beschreibt eigentlich das Dilemma schon sehr, sehr gut. Wir haben keine Obergrenzen. Wir sind im Moment so weit in Städten wie Bad Windsheim, dass wir darüber diskutieren oder dass es in den Köpfen ein bisschen so das Thema ist, dass wir darauf achten sollen. Witzigerweise ist das immer aber mit Blick auf die Nachbargemeinden. Also das heißt, wir haben um uns herum kleinere Gemeinden, die relativ ordentlich noch Flächen haben, die bieten Wohngrund an, deutlich billiger als bei uns in der Stadt, die bieten Gewerbeflächen an, viel, viel billiger, als das jemals Bad Windsheim tun könnte, weil wir schon mal viel, viel teurer unsere Flächen bei den Landwirten einkaufen. Was wiederum bedeutet, es ist auch ein bisschen mehr verbal Akrobatik, die da zum Tragen kommt. In der Realität schaut es so aus, dass wir jetzt wieder davor stehen, das nächste Baugebiet auszuweisen, weil die Flächen weg sind. Natürlich wird darüber geredet, wir müssen was für die Altstadt tun. Wir müssen eigentlich Flächen reaktivieren, die zur Verfügung stehen. Faktisch findet es nicht statt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass irgendwann in Kürze auch wieder, wenn der nächste Betrieb aus Bad Windsheim, der bestimmte größere Flächen braucht und dann abwandert in eine Nachbargemeinde, dass dem Bürgermeister, der von der CSU ist in dem Fall, ihm wird auf jeden Fall Versagen vorgeworfen werden. Und die CSU wird dann als nächstes beantragen, dass wir eine große Fläche ausweisen, damit wir in dem Gewerbe eine Entwicklungschance bieten. Also es ist in den Köpfen vielleicht der Begriff Flächenfraß angekommen, aber in der Umsetzung ist es keineswegs spürbar. Für die Politik, für die Kommunalpolitik ist es aber auch manchmal extrem ärgerlich. Es gibt eine Regionalplanung, wo eigentlich festgeschrieben ist, was wo stattfinden kann und darf. Da schert sich bloß niemand drum. Und die zuständige Regierung von Mittelfranken kümmert sich letztendlich auch nicht drum, dass er dann einer Gemeinde mal sagt, ihr könnt nicht nochmal ein Wohngebiet ausweisen, was letztendlich fünfmal so groß ist wie euer Ortskern oder eine Gewerbefläche, die letztendlich euer Dorf komplett umschließt, bloß weil ihr den Acker zu einem super günstigen Preis einkaufen könnt. Also das ist ein Dilemma. Ja, vor dem stehen wir.
Ja, danke für diese, finde ich, sehr, sehr ehrliche Einschätzung, die sich ein bisschen mit dem deckt, was ich vermute und aus einigen Kommunen auch kenne. Ich habe das auch genauso in einem Leitartikel für die Nürnberger Nachrichten geschrieben und der wird manchen nicht passen, aber ich glaube, dass es wirklich so ist. Deswegen bin ich persönlich ein Freund einer Obergrenze. Man muss das anders und besser vorbereiten, als es dieses Volksbegehren jetzt in seinem Textentwurf getan hat. Da sind wirklich viele rechtlich fragwürdige Dinge enthalten gewesen, aber ich glaube, das Thema ist ein wichtiges. Und ein Wort noch zu Bad Windsheim. Ich fahre da ungefähr ein bis zweimal im Jahr hin, weil ich die Kollegen der Windsheimer Zeitung dort besuche. Eine Redaktion, die dir sehr bekannt ist. Du warst da mal Ressortleiter. Und ich bin ansonsten höchst selten in der Ecke. Ich finde, Bad Windsheim ist eine wunderschöne Stadt mit einem ganz tollen Kern. Und wenn man da reinfährt, da wird genau das Dilemma, das der Flächenfraß mit verursacht, sehr deutlich. Wenn man ein bisschen von der Hauptstraße sozusagen weggeht, dann sieht man plötzlich leerstehende Ladenflächen. Wenn man ein bisschen rausfährt sozusagen, dann sieht man, man sehe es mir nach als unbedarften Nürnberger, der aufs Land fährt, nicht so ganz schöne und ästhetisch geformte Neubauviertel und manchmal das ein oder andere Gewerbegebiet, wo ich mir denke, wenn man es ein bisschen intelligenter gelöst hätte, hätte man vielleicht auch die ein oder andere Lücke im Bestand der Kernstadt mit Leben erfüllen können, dafür außen ein bisschen weniger versiegeln müssen und insgesamt wäre es dann vielleicht von einer noch höheren Lebensqualität geprägt.
Absolut, ich muss ja noch was beitragen dazu, weil das verdeutlicht, glaube ich, diese Schizophrenie, die in der Kommunalpolitik herrscht, eigentlich ganz gut. Wir haben vor etlichen Jahren noch unter einem anderen Bürgermeister ein Baugebiet ganz bewusst, also wir hatten einmal ein Baugebiet ausgewiesen, ist streng reglementiert gewesen, also mit diesem fränkischen Dach, also die Dachneigung und so weiter festgelegt, es durften keine Gartenzäune errichtet werden. Das hat nicht vielen gefallen, aber inzwischen ist es ein wunderschönes Baugebiet, heißt Geigenburg.
Ohne Toskana-Willen.
Ohne Toskana-Willen, also die ein oder andere ist dann doch hineingeschmuggelt, aber es ist echt überschaubar, wenn du von der Richtung auf Bad Windsheim schaust, ist es eine schöne Dachlandschaft, es ist harmonisch, da sticht auch nichts heraus. Und eine Gegenbewegung gab es dann Jahre später bei dem nächsten Baugebiet, wo man ganz bewusst gesagt hat, baut wie ihr wollt. Und das war die Antwort darauf, dass Leute gesagt haben, wir bauen in der Nachbargemeinde, weil die lassen uns wenigstens in Ruhe und gängeln uns nicht. Und so schlägt das Pendel dann wieder zurück und dann entstehen Baugebiete, wo wirklich Leute bauen, wie sie wollen, zum Teil auf kleinsten Grundstücken. Das will ich auch niemandem verübeln. Baugrund ist teuer, klar, aber da kommen die abenteuerlichsten Konstruktionen raus, was wirklich eigentlich einer Stadtentwicklung definitiv nicht zuträglich ist. Und ein letztes noch dazu, was das Ganze auch noch mal ein bisschen ganz gut beschreibt. Man muss ja Ausgleichsflächen inzwischen auch bereitstellen, wenn wir Flächen bebauen wollen. Wir haben inzwischen selbst in Bad Windsheim Anfragen aus Ingolstadt und drumherum, weil das vollkommen egal ist, wo die Ausgleichsfläche ist. Das heißt, die großen Städte oder die boomenden Städte, die große Gewerbeflächen brauchen, die gehen jetzt auf die kleinen Kommunen los und sagen, wollt ihr uns nicht eine Ausgleichsfläche verkaufen? Die zahlen Preise, da muss man drüber nachdenken oder manche Gemeinde wird drüber nachdenken. Wir haben es bislang nicht getan und ich hoffe auch, wir tun es weiterhin nicht. Aber das zeigt auch, wie verfehlt diese Landesplanung im Moment ist und dass da ganz dringender Handlungsbedarf ist.
Das wird uns weiterhin mit Gesprächsstoff beglücken und beschäftigen.
Genau, jetzt habe ich gedacht, du hast eine Frage an mich, die geht in Richtung 1. FC Nürnberg.
Ich darf ja nichts mehr zum Club sagen. Ja, also 2:1 in Halle verloren, aber das ist mir egal, weil ja beim ersten Spieltag in Berlin ein Auswärtssieg errungen wird.
Genau, so wird es sein. Und wir können unsere Zuhörer, die es jetzt bis zum Schluss ausgehalten haben, auch schon mal ein bisschen anfixen. Bis zum Bundesliga-Start spätestens wird es in Sachen Fußball auch beim Podcast sich noch einiges tun.
Ohne uns.
Ohne uns. Das ist also, aber uns wurde ja
raus. Die rote Karte haben wir erhalten.
Sehr klar signalisiert worden, dass wir da nicht die Richtigen sind. Aber gut, wir lassen die Kollegen dann mal ran, die ja mit ihrem WM-Podcast auch, muss man auch mal sagen, durchaus erfolgreich waren waren. Hat uns auch alle sehr gefreut. Und deshalb haben die, glaube ich, Blut geleckt. Und die sollen auch weitermachen und werden weitermachen. Und wir lassen uns überraschen, was denen alles noch einfällt.
Wir kommentieren dann dennoch die ersten Bundesliga-Siege.
Das lassen wir uns nicht nehmen, weil wir sitzen hier in einem kleinen Studio. Uns kann keiner reingacken, was wir zu sagen haben. Und in diesem Sinne wünschen wir noch eine schöne Restwoche. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.